SWR 2 Lesenswert Feature.
Also, ich erinnere mich an eine... Weißt du, meine Großmutter war eine Frau aus Kappadokia und im Dorf lebte nach Armenien. Die hatte bestimmt ihre Kindheitsfreundinnen. Und die hat plötzlich in meiner Kindheit öfter, also ich denke, sie war traumatisiert. Die ist dann aufgestanden plötzlich und ihre Hände hoch, na, die Arme hoch. Und dann hat sie angefangen zu schreien. Aber außer sich schreien. Ne? Also oh weh, wie die armenischen Frauen sich aus den Brücken hinuntergeschmissen haben und so. Ne? Ein paar Mal wiederholt, dann setzte sie sich hin und dann wollte sie eine Zigarette. Und dann hat sie eine Zigarette geraucht. So, ne? Wir gingen sehr oft in den Friedhöfen spazieren, fast täglich, ne? Und dann ich las ihr die Namen der Toten und beteten wir zusammen vor den fremden Toten, die kannten wir ja nicht. Ne? Oder sie ging auch zum Beispiel, als meine Eltern in den armenischen Viertel wohnten, im Pangalte in Istanbul, dann ging sie dann eben zu dem armenischen Friedhof. Da kannst du ja nicht unbedingt die Buchstaben lesen, aber irgendwas hat sie immer dorthin gezogen, natürlich. Und in meiner Kindheit habe ich die Erinnerung, dass ich, weil sie sagte mir, ich muss die Toten nicht vergessen, sonst die Seelen der Toten werden sehr darunter leiden. Ich soll also beten für ihre Seele. So. Und das habe ich ja wahrscheinlich ernst genommen, habe ich dann jede Nacht im Bett habe ich erst die Gebete gesprochen und dann habe ich angefangen, so Namen zu nennen.
Erzähl die Toten. Die Erinnerungsarbeit der Schauspielerin und Schriftstellerin Emine Sevge Özdamar. Ein Feature von Manuel Gogos.
Ein von Schatten begrenzter Raum. Diesen autobiografisch geprägten Roman veröffentlichte Emine Sevge Özdamar nach langer Schaffenspause. Ein Buch, das seine große poetische Kraft aus der Erinnerung bezieht. Aus der Trauer, um den Verlust ihrer Eltern, um den Verlust von Heimat überhaupt. Als wäre dieser Roman das große Schlusskapitel eines Werks, das sich aus dem Leben der Autorin speist.
Say their names sozusagen. Du machst das doch eigentlich in deinem Buch auch, oder?
Ja, ja.
Es ist ein Friedhof.
Interessant, ja.
Dein Buch ist ein Friedhof, auf dem man spazieren gehen kann.
Sehr schön.
Am 10. August 1946 im türkischen Malatya geboren, im anatolischen Bursa und in Istanbul aufgewachsen, kommt Emine Sevge Özdamar in den 60er Jahren über Berlin nach Paris und geht dann wieder nach Berlin zurück. Mit 12 Jahren hat Emine Sevge Özdamar zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Sie wurde Dramaturgin, Stückeschreiberin, dann Romanautorin. Doch hat sie beim Schreiben nie aufgehört, Schauspielerin zu sein.
Ist denn das neue Buch so eine Art poetische Autobiografie oder ist es einfach ein Roman?
Weiß ich nicht.
Du wirst aber selber zur Figur.
Ja, das hat aber mit Theater zu tun, oder? Ja, du schickst dich ja auf die Bühne sozusagen. Ja. Ob du das bist, genau wie am Theater. Du bist der erste Ich, der andere ist zweite Ich. Aber die haben miteinander zu tun und doch nicht zu tun. So geht das, denke ich. Ja.
Schreiben und Theaterspielen sind bei Emine Sevge Özdamar untrennbar verbunden. Beim Lesen ihres Romans hat man immer wieder das Gefühl, im Theater zu sitzen. Weil er nicht nur aus Wörtern besteht. Einen Körper hat, weil er so dramatische Bilder entwirft.
Jemand weinte. Wahrscheinlich die blinde Frau, die jeden Morgen gegen 4 Uhr vor ihrer offenen Haustür steht und dem Wind zuhört. Jede Nacht brennt die Lampe in ihrem Zimmer. Sie sitzt auf ihrem Bett. Manchmal schläft sie im Sitzen, mit offenen Augen. Wenn sie träumt, sieht sie wieder.
Das ist am Ägäischen Meer.
Ja, also man sieht schon die griechischen Inseln gegenüber dann.
In dem Roman ist es Fiktion. Mhm. Die Idee, auch wenn die Türkei auch in der EU wäre, die schönste Grenzenlosigkeit am Ägäischen Meer zwischen Türkei und Griechenland. Diese zwei Orte und sogar der Wind dazwischen, das ist ja ihre Utopie.
Die Utopie der Erzählerin von Özdamars literarischem Ich ist ein friedliches Zusammenleben von Griechen und Türken, wie es im Osmanischen Reich noch möglich war, wie es zwischen den Nationalstaaten Türkei und Griechenland kaum noch möglich scheint. Man sieht die heute türkische Ägäisinsel Junda, griechisch Moschonisi, durch die Augen der Erzählerin. Doch ihre Gegenwart wird beständig von der Vergangenheit heimgesucht, von den ehemaligen griechischen Bewohnern der Insel.
Und in diesen Häusern lagen sicher nicht nur diese türkischen Sätze, sondern in der Tiefe des Brunnens oder in den unteren Schichten der Hausmauern oder in den Zimmerdecken oder unter den Holztreppen weit unten lagen auch griechische Sätze, Stimmen von damals. Denn bis 1922 und seit Homer hatten hier auf dieser Insel die türkischen Griechen gelebt. Elavre Hassan, Kalavre Bedakimu.
Die Erzählerin besucht eine orthodoxe Kirche, die verwaist ist, seit die Griechen bei dem sogenannten Bevölkerungsaustausch im Jahr 1923 von der Insel vertrieben wurden. Nun wird sie als Stall benutzt. Fledermäuse fliegen hin und her. In den Marienfresken sind die Augen herausgekratzt. Diese Kirche existiert wirklich. Emine Sevgi Özdamar hat sie mit ihren eigenen Augen gesehen.
Eine Kirche, die mich sehr berührt hat, weil die kaputt war. Also die Fresken waren kaputt. Verlassen eben. Menschen sind gegangen, Menschen wurden weggeschickt. Also die Griechen, die türkischen Griechen, wurden rüber nach Griechenland. Und die haben die Sprache mitgenommen, aber ihre Toten konnten sie ja nicht mitnehmen und ihre Kirchen auch nicht. Und die Kirchen dann sehr einsam da.
Was hat die Kirche damals gesehen, als die Menschen weggingen? Ein Korbstuhl, vom Wind umgekippt, zurückgelassene Klammern auf den Wäscheleinen, Essensreste in den Kochtöpfen. Sich, bevor sie weggehen, bei ihren Toten entschuldigende Menschen auf den Friedhöfen.
Der Lausanne-Vertrag von 1923 zwang mindestens 1,6 Millionen Griechen, ihre Dörfer und Städte, Äcker und Friedhöfe auf der kleinasiatischen Seite des Mittelmeers zu verlassen. Bei dieser massenhaften Zwangsumsiedlung kam es systematisch zu Massakern.
Abgeschnittene Köpfe im Brunnen. Die Kerzen in der Orthodoxiekirche brennen noch.
Eines Tages kamen Popen aus Istanbul und aus Lesbos und machten dort ein Orthodox-Ritual, also wo sie so sagen, sehr würdig. Ne? Das war für mich so ein berührendes Bild, weißt du? Diese Menschen, die da singen, die ihre Toten da gelassen hatten vor 100 Jahren, und diese Frauen, die gerade jetzt betroffen sind, dann habe ich gesagt, eines Tages werde ich einen Roman schreiben, wo diese Kirche auch mit dabei ist.
Da war die Idee eigentlich entstanden?
Die Idee ist dort entstanden, und zwar diese Szene ist nicht in dem Roman drin, aber der Anlass zu dem Roman ist diese Szene.
Vor den Griechen waren bereits die Armenier zum Opfer jungtürkischer Politik geworden. Am 24. April 1915 wurden hunderte namhafte armenische Schriftsteller und Intellektuelle aus Istanbul verschleppt. Die jungtürkische Armee exekutierte fast alle wehrfähigen armenischen Männer des Landes. Und aus den armenischen Dörfern Anatoliens wurden Alte, Frauen und Kinder deportiert. Die Vertreibung der Armenier endete in Todesmärschen in die syrische Wüste. Bis zu 1,5 Millionen Menschen liefen ins Nichts. Emine Sevgi Özdamar möchte mit ihrem Roman daran erinnern. Auf dieser ethnischen Säuberungs- und Vernichtungspolitik gegenüber Armeniern und Griechen beruht die Staatsgründung der Türkischen Republik 1923. An dieser Stelle in ihrem Roman wird der im Dunkeln liegende Kirchenraum buchstäblich zur Projektionsfläche eines Kinos der Erinnerung.
Plötzlich drängten sich so viele türkische Griechen und türkische Armenier aus der Zeit des Ersten Weltkriegs an der Wand in das Fresko. Im Dunkeln dachte ich an den Film von Ilia Kazan, America, America. In einer der Szenen, im Jahr 1915, sieht man türkische Armenier, die vor nationalistischen Türken in Anatolien in ihrer Kirche Zuflucht gesucht haben. Der letzte Ort, in den sie noch lebendig reingingen, wurde der Ort, wo sie ohne Hilfe starben. Die Kirche wurde von draußen angezündet.
Schade. Schade wirklich für die Entwicklung der Türken auch. Das waren entwickelte Völker. Armenier, Griechen. Überleg dir, was für eine Handwerker die waren oder Intellektuelle oder allein diese Kneipekultur oder Demokratiekultur.
Als die Türkei im Jahre 2023 den 100. Jahrestag ihres Bestehens feiert, ist es dort noch immer tabu, an den Völkermord an den Armeniern zu erinnern. Emine Sevgi Östermal bricht das Tabu in ihrem Schreiben in deutscher Sprache auf vielfältige Weise, verstößt gegen das Erinnerungsverbot. Sie betrauert die Toten, wie es ihr ihre Großmutter einst aufgetragen hat. Und damit auch den Verlust des multikulturellen Erbes für die heutige Türkei.
Wenn die in der Türkei-Bourgeoisie mit drin wären, ne? Was für eine wunderschöne Mischung das wäre. Aber
was wäre aus Deutschland geworden, wenn die Juden gelebt hätten?
Ja, natürlich.
Emine Sevgi Östermal selbst lebt das halbe Jahr auf einer Insel im Ägäischen Meer. Die andere Jahreshälfte lebt sie in Berlin. Auch die Erzählerin aus »Ein von Schatten begrenzter Raum« will die Ägäisinsel verlassen und nach Deutschland gehen. Doch die Krähen weissagen ihr, sie, die in der Türkei eine bekannte Schauspielerin war, werde auf deutschen Bühnen immer nur die Türkin spielen.
Die Frauen unserer Landsleute sind in Berlin Putzfrauen. Und auf einer deutschen Bühne ist eine türkische Frau eine türkische Frau. Und eine türkische Frau ist eine Putzfrau. Alle Schöpfungen, die du aus deinem eigenen Körper ausgraben wirst, werden nur als türkisch registriert. Wenn du gehst, gehst du als Ophelia von hier fort und kommst dort in Berlin als Putzfrau an.
Erfahrungen wie diese teilt Özdemir ebenfalls mit ihrem alter Ego.
Ich war mir ganz bewusst, dass für meine Generation in einem fremden Land, man kann nicht alle Rollen spielen. Das braucht ein paar Generationen. Da müssen alle Ausländerkinder und von den Einheimischen schon als Babys zusammen aufwachsen. Dass dann das völlig normal ist, auch für ein einheimisches Kind später das griechische Kind als Ophelia zu sehen. Aber für meine Generation noch, also 60er, 70er Jahre, unmöglich ist sowas, weil es gab auch kein Theater, die das machte.
Die Erzählerin schlägt die Warnung der Krähen in den Wind und macht sich auf den Weg nach Europa. Auf ihrem imaginären Weg über das Mittelmeer begegnen ihr Menschen, die ebenfalls versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Geflüchtete, die verdrängten Toten der Gegenwart.
Ich lief und lief über das Meer. Ich lief auf Lesbos einen steilen Hügel hoch. Ich machte die Augen zu, dann wieder auf, dachte, das sind Menschen. Es liegen da Menschen. Sind sie denn tot? Sie liegen alle da, Kinder, Frauen, Männer. Warum liegen sie alle da? Das Meer bewegt ihre Haare nach hinten. Nur die Haare bewegten sich im Wasser. Ich lief über Griechenland und in der Ferne sah ich Jugoslawien. Tito lebte. Es war kein Krieg in Jugoslawien. Allmählich wurde es kalt. Ich war in Deutschland angekommen.
Ihr ganzes Leben lässt Emine Sevgi Özdamar Revue passieren. 1966, da kam sie nach Deutschland. Nicht als Theaterschauspielerin, nicht als Schriftstellerin, sondern als Fabrikarbeiterin.
Ich war ja noch ganz junges Mädchen. Die Deutschlandtür war offen, weil man konnte als Gastarbeiter innerhalb 10 Tagen rüber, ne, nach Deutschland. Und so halt ganz unbewusst und abenteuerlustig oder naiv fast, habe ich mich in den Zug sozusagen geschmissen.
An der deutschen Vermittlungsstelle in Istanbul werden Millionen Anwärterinnen zur Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik von deutschen Amtsärzten gemustert. Özdamars erstes Theaterstück, Karagöz in Alemannia, Schwarzauge in Deutschland, 1982 im Auftrag des damaligen Intendanten des Bochumer Schauspielhauses Klaus Peymann entstanden, beginnt an der Vermittlungsstelle in Istanbul. Vor einer Ärztin stehen nackte Männer in Unterhosen in einer Reihe.
Kaputt! Gut! Kaputt! Gut!
Also viele Leute kamen aus verschiedenen Orten in der Türkei nach Istanbul, um diese ärztliche Untersuchungen. Und da musste man ja gesunde Zähne haben und gesunde Urin haben und so. Und da gab's vor diesem Gebäude, ich erinnere mich, Stadtlumpenproletariat, die hatten sich so eine Art Fantasiearbeit gefunden, weil viele Bauern hatten Angst, dass ihr Urin nicht gesund ist. Diese Männer haben auf der Straße Urin verkauft an die Bauern und dann das in den Plastikpistolen reingetan. Die mussten das mitnehmen und wenn sie hinter den Vorhängen bei dem richtigen Arzt einfach Urin lassen sollten, haben sie das aus diesen Pistolen gespritzt und dann diese Urin waren kaputt öfter. Viele Leute durften nicht nach Deutschland, weil sie an ihren eigenen Urin kein Vertrauen hatten.
Klaus Peymann hält das Stück Karagöz in Alemannia für genial. Diese Menschen, die auf Türkisch denken und in gebrochenem Deutsch sprechen, das habe vor ihr noch keiner gemacht. Dennoch kann Emine Sevgi Özdamar ihr Stück erst 1986 am Schauspiel Frankfurt uraufführen.
Mich interessierte immer, was passiert durch diese Tür, durch die du rein und raus gehst, mit deiner eigenen Sprache oder mit der Sprache des Landes, in das du reingekommen bist, oder was passiert mit der Ästhetik deines Landes? Es war für mich nicht so wichtig, was in Deutschland passiert, sondern was passiert auf der Reise, während sie hierher kommen.
Vom Istanbuler Bahnhof Sirkeci fahren die Gastarbeiter ab, sitzen 3 Tage in Sonderzügen auf ihren Koffern.
Ich liebte das Wort Gastarbeiter. Ich sah vor mir immer 2 Personen. Eine ist Gast und sitzt und trinkt Kaffee und die andere arbeitet. Es saßen Griechen, Jugoslawen und Türken im Abteil zusammen im gleichen Zug. Die jugoslawischen und griechischen Männer sangen Sehnsuchts- und Liebeslieder. Wir weinten und lachten. Tagelang ging so eine Fahrt. Die gemeinsame Sprache war Deutsch.
Am Gleis 11 in München kommen sie an und werden dann zu Firmen in ganz Deutschland weitergeleitet. Viele von ihnen zu Siemens oder Telefunken nach Berlin. Bis heute Wohnort von Emine Sevgi Özdamar und eine der Städte, die in ihrem Werk eine zentrale Rolle spielen.
Also ich habe gar nicht gedacht, was für ein Land es ist und so weiter. Nichts wusste ich, glaube, über Deutschland. In der Türkei hat man ja den Krieg nicht erlebt. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Dann staunte mich das, wie wenig Männer auf den Straßen gibt, oder dass die Männer ihren Frauen Taschen tragen zum Beispiel. Wie ein Film. Also für mich war Berlin, ich stehe draußen und ich sehe einen Film.
In einer Frühlingsnacht lief ich lange, lange in Berlin herum und zählte, ohne stehen zu bleiben, laut all die von den Zweiten Weltkriegsbomben getöteten Häuser. Boom. Boom, 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 boom. Nach der Insel, auf der Apollo geboren wurde, sah Berlin aus wie eine Kaserne. Große, graue Häuser, in deren Räumen jetzt auch Türken wohnten. Und jetzt alle schliefen. Der starke Regen schlug alle Fenster, Türen, Hausfassaden ununterbrochen. Als ob er diese unbewohnten Häuser zum Sprechen bringen wollte.
Das Leben der Türken in Berlin spielt sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre zwischen den grauen Mietskasernen von Kreuzberg und den Fließbändern von Siemens und Telefunken ab. Die Hilfsarbeiterin Emine Sevgi Östermer mitten unter ihnen.
Erstmal war ich sehr schlechte Arbeiterin. Ich schaffte das nicht. Weißt du, die Geschichte ist, dass ich musste gar nicht Geld verdienen. Mein Vater ging es in der Zeit sehr gut. Ich kam nicht klar auch mit... Ich konnte nicht so genauer arbeiten wie die anderen Menschen, ne? Die das vielleicht machen mussten.
Doch Östermers Augen sind wach und ihre Gedanken frei. Nicht zuletzt, um den Gastarbeiterinnen ihre Sprachspiele abzulauschen.
Ja, das war ja sehr lustig zu hören, wie sie die Namen, die sie nicht sagen könnten, deformiert haben. Zum Beispiel Görlitzer Bahnhof. Dann haben sie gesagt, die Türken, Gülizar Bahnhof. Gülizar ist ein Frauenname. Görlitzer, Gülizar Bahnhof, ja, andere Namen auch noch. Zum Beispiel Gesundbrunnen, das ist ja eine Haltestelle in Berlin. Mhm. Gesundbrunnen, das haben sie immer gesagt, Kessigbrunnen, abgeschnittene Nase.
Achso, das hat dann Bedeutung auch bekommen dadurch.
Ja, ja, neue klar, Bedeutung. Ja, weil die mussten ja Wörter finden, die sie leicht im Kopf behalten können. Das sind die Eselbrücken sozusagen. Ne? Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, ne? Dass das lebendig ist.
Am Anfang ihres Schaffens wurde Emine Sevgi Östermer noch zur sogenannten Gastarbeiterliteratur gezählt, mithin einer kleinen Literatur am Rand. In ihrem ersten Erzählband Mutterzunge von 1990 und dann in ihrem ersten Roman Das Leben ist eine Karawanserei von 1992 wird Östermer den Begriff ad absurdum führen und die Kanaksprak innerhalb der deutschen Literatur zum Stilmittel erheben. Ihre Erfahrungen mit den idiosynkratischen Sprechweisen der türkischen Gastarbeiterinnen verleihen ihren Büchern später ihren unverwechselbaren Sound.
Als ich Mutterzunge, Ende 80er Jahre, so. Dann, ich telefonierte mit meiner Mutter sehr oft. Ich sang ihr Lieder oder... Was weiß ich, wie kochst du denn gefühlt der Paprika, was weiß ich. Also ich liebte, ihre Stimme zu hören. Einmal war ihre Stimme so anders, als ob sie so im Dunkeln sitzen würde.
Meine Mutter sagte am Telefon, komm nicht zurück, die töten, die töten. Die Generäle, die Ultranationalisten. Dann schrie meine Mutter in den Hörer, sagte... Meine Tochter, wenn du wüsstest, wie ich dich liebe.
Dann, ich habe das Buch geschrieben und meine Mutter starb. Das heißt, was ich geschrieben habe, weil ich die Stimme meiner Mutter so komisch fand, deswegen unruhig wurde, deswegen hatte ich diese Geschichte geschrieben. Mein Unterbewusstsein wusste wahrscheinlich, dass meine Mutter sterben wird.
In ihrer Trilogie »Das Leben ist eine Karawanserei« Brücke vom Goldenen Horn und Seltsame Sterne starren zur Erde, wird Emine Sevgi Östermer zur Brückenbauerin, zur Chronistin von Istanbul ebenso wie zur Stadtschreiberin des geteilten Berlin.
Die ersten Wochen lebten wir zwischen Wohnheimtür, Hertie-Tür, Bustür, Radiolampen-Fabriktür, Fabrik-Toilettentür, Wohnheim-Zimmertisch und Fabrik-Grüneisentisch. Wir arbeiteten alle in der Radiofabrik. Jede musste bei der Arbeit auf dem rechten Auge eine Lupe tragen. Auch wenn wir abends zum Wohnheim zurückkamen, schauten wir uns oder die Kartoffeln, die wir schälten, mit unserem rechten Auge an.
Weil wir ja in diesem Wohnheim wohnten mit anderen Leuten, ne? Da hatte ich schon zwei, drei verrückte Freundinnen
Und wir gingen einfach so Entdeckungsreise so in Berlin, ne? Also wir sind so in ein Tanzlokal gewesen, wo man die Männer zum Tanzen einladen könnte. Wir sind mit englischen Soldaten zum Tanzen gegangen. Und dann ging's das ganz toll. Wir sind am Wannsee gegangen und in der Nacht tanzen gegangen, uns geküsst mit den Männern. Das war für uns eine Freiheit. Ich musste ja nicht nach Hause zurückkehren jede Nacht und in die Augen meiner Eltern gucken.
Mit den großen Migrationsbewegungen des 20. Jahrhunderts und ihren Bindestrichliteraturen ist Emine Sefge Östermar heute mitten ins Herz einer deutschen Literaturproduktion gerückt, die frei zwischen Räumen wie Istanbul und Berlin flottiert.
Okay. Du kennst ja zum Beispiel Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Da ist Brecht, Hartfeld, da ist Wolfgang Hilbig, da ist Hegel. Wunderbare Figuren sind da, Helene Weigel.
Ich schlief einen kurzen Moment auf dem Friedhof im Sitzen neben Brechts Grabstein und hatte einen Traum. Ich bin auf einem türkischen Schiff. Hinter mir singen die türkischen Männer. Sie sollen Faschisten sein. Ich bin die einzige Frau. Ich habe furchtbar Angst.
Vor allem die städtischen Friedhöfe von Berlin und Istanbul scheinen durch heimliche unterirdische Gänge verbunden.
Die Häuser der Friedrichstraße standen still, einsam unterm Regen. Und alle ihre dunklen Fenster schauten auf diesen Istanbuler armenischen Friedhof. Großmutter nahm ein Blatt von der trockenen Friedhofserde, brachte es zu ihrer Nase, roch daran und sagte: Och. Jetzt sah ich hinter ihr am Ende des Friedhofs viele Menschen, die ich als Kind in Istanbul kennengelernt und geliebt hatte. Die verrückte Wäscherin Naciye, Tante Semita, Herrn Yaşar, die verrückte Ayten, die hinter unserer Haustür gepinkelt hatte, Frau Moises, die Braut vom Fabrikanten Koch, die schöne Schneiderin Nihire, die zwei armenischen Freundinnen meiner Mutter.
Wie das Reich der Literatur hat auch das Reich der Toten keine Grenzen. In Östermars Imagination liegen Armenier und Griechen, die in der Türkei Opfer des Völkermords wurden, direkt neben den jüdischen Opfern des Holocaust.
Im Berliner Himmel flogen die Hubschrauber nicht so nah zu den unten gehenden Menschen wie in Chile oder der Türkei. Aber ich traf hier in Berlin die Schuldgefühle der deutschen Nazi-Vergangenheit. Nicht nur die Straßen sprachen davon oder die Berliner Häuser. Menschen sprachen von Schuld, besonders die jungen Menschen in West-Berlin.
Die Unfähigkeit zu trauern, sie ist in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wirksam und in der Türkei bis heute. Die Verdrängungsprozesse überlagern sich. Östermars Werk erforscht aber eben diese neuralgischen Punkte. Was erzählen die Moscheen Istanbuls, die früher armenische Kirchen waren? Und was erzählen die schwarzen Lederjacken, die man im geteilten Berlin der Nachkriegszeit in den Second-Hand-Läden kaufen kann?
Brecht haben wir ja sehr geliebt. Ich gehöre ja zu der 68er Generation und ich war ja Schauspielerin in der Zeit und wir brauchten Brecht in der 68er Zeit. Also ohne Brecht konnte man sich damals kein Theater vorstellen. Und wir nahmen seine Sätze sehr ernst. Das ist eine großartige Dichter. Wir waren ja alle Antifaschisten. Und dann hatte Brecht mit Faschismus schon in den 30er Jahren eine körperliche Erfahrung gehabt und dagegen Sätze geschrieben. Das war so bedeutend für mich damals, als wir anfingen in der Türkei unter dem Faschismus zu leiden. Also als wir anfingen, körperliche Erfahrung zu machen mit dem Faschismus.
Trotz der Warnung ihrer Mutter. 1967 kehrt Emine Sefge Östermar in die Türkei zurück, um in Istanbul die Schauspielschule zu besuchen. Dort spielt sie in Peter Weiss' Stück »Die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats« und »In Mann ist Mann« von Bertolt Brecht.
Man kann wörtlich sagen, dass die Wörter krank würden, ne? Weil du sie versteckst, weil du vor denen Angst hast. Das ist so eine furchtbare Zeit. So kann man nicht leben. Man redet immer, dass man als Ausländer in fremden Ländern, sagen wir Frankreich, Deutschland, die Muttersprache verlieren wird. Man kann aber auch im eigenen Land die Muttersprache verlieren, in solchen furchtbaren Zeiten.
Die Studentenrevolte in Berlin 1967-68 hat Emine Sevgi Özdamar politisiert. In Istanbul tritt sie der türkischen Arbeiterpartei bei. Nach dem türkischen Militärputsch von 1971 wird die Arbeiterpartei verboten. Özdamars Kritik an den Machthabern beginnt, ihr gefährlich zu werden.
Ich war selber 3 Wochen lang bei der Polizei.
Du warst in Untersuchungshaft 3 Wochen?
Genau. Die lassen dich erstmal warten. Du übernachtest auf einem Stuhl tagelang. Ne? Ja klar, da gibt es doch keine Betten. Tagsüber auch sind einige Polizisten im Raum. Und du darfst auch nicht ans Fenster ran, damit du dich nicht herunterschmeißt. Ja? Aber dann schmeißen sie dich vielleicht runter. Nicht in meinem Fall, aber in anderen Fällen haben sie das auch gemacht.
Hattest du Angst oder warst du trotzig?
Ich war trotzig, ja. Mein armer Vater hatte Angst. Der brachte uns wahrscheinlich Zahnbürste und so, Seife. Und er schrie auf den Treppen: Ich will zu meiner Tochter, ich will meine Tochter sehen. Weil er glaubte nicht, dass ich lebe oder vielleicht bin verletzt oder in Not. Und dann schrie er auch: Ich habe diese Haare für dieses Land weiß gemacht. Ich will meine Tochter sehen. Dann hat einer der Polizisten mich zur Tür gebracht und ein bisschen gezeigt. In dem Moment, mein armer Vater ging was zu Knien und sagt, ganz leise war er, sagt er, meine Tochter, also wie ein Kind, so, weiß. Ja.
Oh Mann, Mann.
Mensch, du.
Die Szenen passieren heute leider immer noch.
Noch schlimmere Sachen, schlimmere.
1975 bricht Emine Sevgi Özdamar die Schauspielschule in Istanbul ab, verlässt Muttersprache und Vaterland und übersiedelt dauerhaft nach Deutschland. Ihre Flucht vor der Militärdiktatur in der Türkei nach Deutschland ist auch als eine Flucht aus der türkischen in die deutsche Sprache zu verstehen.
Und da, also in den 70er Jahren mit dem Militärputsch, ich hatte dann einen einzigen Traum, mit Brecht-Schülern arbeiten, nach Deutschland gehen. Benno Besson ist der lebendigste, fantastischste, freieste Brecht-Schüler. Ich kam dann nach Ost-Berlin und ich habe Besson gefunden und gesagt, Herr Besson, ich bin gekommen, von Ihnen Brecht-Theater zu lernen.
Özdamar geht als Benno Bessons Regieassistentin an die Volksbühne nach Ost-Berlin. 2 Jahre lang sitzt sie ihren Meister, vor lauter Ehrerbietung.
Im Grunde genommen haben wir nie hier gesessen. Wir haben nur in der Volksbühne gesessen.
Genau.
Das verwirrt mich etwas, weil ich denke, was machst du denn hier? Deswegen.
Nach Jahren der gemeinsamen Arbeit hat sie in den 90ern zusammen mit dem bewunderten Regisseur ein Interview gegeben. Noch immer sieht sie Besson darin voll Bewunderung an.
Da kamen die Menschen raus im roten Salon. Ich sagte, entschuldigen Sie, wo ist denn Herr Besson? Wo kann ich ihn finden? Und das war er. Er sprach mich sofort in Französisch an, sagte, moi je suis Besson. Und dann sagte ich, ich kann nicht Französisch. Und dann,
das war meine erste Enttäuschung. Die war schön und sehr, sehr seltsam und hatte irgendwas Mysteriöses und wusste man nicht was. Naja, das war ziemlich rätselhaft fast. Ja, ein schönes Rätsel war das.
Also das hat für meine Bücher auch eine große Rolle gespielt. Die Augen von Benno zum Beispiel, wie er die Sachen sieht. Zum Beispiel, ich werde nie vergessen, wie er dann sagte, so ein Figur, entweder nickt man oder versteht man. Also auf der Bühne gab es im Hamlet ein Figur, der dauernd nickte, so als der König ihm etwas sagte. Und dann ist klar, dass der Mann gar nicht zuhört, sondern nur nickt. Genau. Also diese Art zu denken, ne, so zu beobachten, die Welt und die Menschen. Ne? Noch bis heute, diese Augen geht mit.
Besson öffnet Östermar die Augen. Aber er lernt auch durch Östermar neu zu sehen.
Während der Arbeit habe ich versucht, alles zu zeichnen. Alle Szenen, was auf der Bühne abläuft. Ich wollte das alles nochmal in die Türkei zurückbringen und meinen Freunden zeigen.
Das war sehr eindrucksvoll. Also deine Zeichnungen waren sehr eindrucksvoll. Also es waren keine Kunstzeichnungen in dem Sinne, obwohl sie sehr künstlerisch waren. Also, naja, also die Art, wie du das alles auf dich nahmst, einfach für dich nahmst und mit die Qualität des Interesses war enorm.
Ein Satz von Benno, er sagte, sie ist naiv, deswegen sie ist sehr gut.
Emine Sevgi Östermar arbeitet als Dramaturgin auch mit Heiner Müller und Christoph Hein. In dem Stück Lieber Georg von Thomas Brasch schlägt sie dem Regisseur Matthias Langhoff vor, eine Figur zu spielen, die im Stück eigentlich gar nicht vorgesehen ist.
Dann habe ich mich als ganz kitschig als türkische Busfrau verkleidet mit Kopftuch, hochschwanger und rosa Bluse, grüne Strümpfe, was weiß ich. Und ich bin gekommen und angefangen zu putzen. Und die wollten oh, alle mit mir spielen und scherzen. Und Langhoff sagte, nee, keiner redet mit der Putzfrau, keiner spricht die an. Ne? Und das wurde eine Rolle. Ich wollte ja nur, wie soll ich sagen, eine Bewegung bringen. Aber dann sagte Matthias, du spielst. Du spielst von Anfang bis ans Ende in dem und du putzt dauernd diese Bühne. Du bist die zweite Ebene von dem Stück.
Benno Besson geht nach Paris. Bevor er geht, lädt er sie ein, trotz ihres Erfolgs in der deutschen Theaterszene mit ihm zu gehen.
Er hat mich gefragt, wie alt ich sei. Und dann sagte ich, ja, 29 oder 30. Dann sagte er, bist du jung. Du kannst diese Kultur verlassen, zu einer anderen Kultur kommen. Man muss nicht so lange in Deutschland bleiben oder so.
Man darf nicht zu lange in Deutschland bleiben. Deutschland erholt sich nicht so schnell von Hitler. Das ist nicht gut. Rette dich vor Deutschland.
Emine Sevgi Östermar entschließt sich, dem Ruf zu folgen. In ihrem Buch »Ein von Schatten begrenzter Raum« hat sie auch diese weitere Schicht ihrer Künstlerbiografie freigelegt. Nach der Ägäisinsel und Istanbul, Bochum und Berlin, nun Paris.
Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Die Menschen, hinter denen wir hergingen, waren unsere Länder. Leben sie in Deutschland? Leben sie in Frankreich? Die richtige Antwort wäre, ich lebe in Besson. Ich wohne in Besson.
Dann kam ich nach Paris und dann gab es in der Küche, ich erinnere mich, Brot und Wein. Dass ich in den Wein das Brot noch tauen könnte und dann gegessen habe. Und dann sofort hat er angefangen, mit mir über kaukasische Kreidekreis zu reden.
Wir haben auch deine Zeichnungen wieder benutzt.
In der Pariser Inszenierung macht sich wieder Östermars besonderes Talent bemerkbar, ihre ganz eigene Art und Weise, die Geschehnisse auf der Bühne zu begreifen.
Ich habe auch Marionetten gemacht. Ich habe im Hotelzimmer aus leeren Weinflaschen Kostümen gebaut und Gesichter, die Figuren von kaukasische Kreidekreis, so 20 Stück.
Also das war gut.
Wie wir in Paris waren, habe ich leere Weinflaschen besorgt. Und ich habe über diese Weinflaschen so Strümpfe angezogen. An manchen Nylonstrümpfe, weibliche oder dicke Strümpfe und so. Dann habe ich die Figuren, die vorkommen im Kaukasischen Kreidekreis, eben als Marionette, Puppe bearbeitet. Also ich habe sehr viel Material geholt vom Theater. Stoffe, Scheren, Knöpfe, Watte, was weiß ich, oder Glanzpapiere. Und ich habe, ja, genäht, gestickt, ja, und Rasierklinge, zum Beispiel an einem bösen, wie sagt man, als Mund für einen Soldaten und so.
Ich las laut das Stück »Der kaukasische Kreidekreis mit der Nadel im Mund«. Das war meine erste Nacht in Paris, im Hotel mit einer Nadel. Zwischen den Requisiten, die ich aus dem Theaterfundus mitgenommen hatte, war eine kleine Nagelschere. Ich nähte die geöffnete Schere senkrecht auf den Strumpf, als Gesicht des gefährlichen Panzerreiters Holzkopf. Alle Metros, Autos stehen still. Alle Postkarten stehen still. Alle Weinflaschen warten auf ein anderes Licht, das sie wieder sichtbar macht. Alles schläft. Auch die türkischen Generäle, die die jungen Menschen aufhängen.
Wir mussten dann zum Festival d'Avignon, da waren wir eingeladen und da einer der Chefs von dem Festival d'Avignon sah diese Puppen und dann sagte er, oh, das muss unbedingt in Jean Villard Museum, da muss das ja den Menschen gezeigt werden, ne? Mit welchen Mitteln, mit welcher Fantasie man Theaterstücke vorbereitet.
An den Sonntagen macht Besson Käsefondue. Sie trinken Weißwein. Nach dem Essen lässt Besson sie ein altes türkisches Lied singen. Zu ihrer eigenen Aufführung vom kaukasischen Kreidekreis kommt sogar Yves Montand.
Je vous disais les liens du sang.
Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as pas tiré?
Je ne fais pas bien. Votre grâce, je retire tout ce que j'ai dit contre vous. Je vous supplie de me pardonner si seulement vous me gardez jusqu'à ce qu'ils connaissent tous ces mots.
Die Schauspieler erinnern an Emine Sevgi Östermas Flaschenhalsfiguren. Keine Gesichter, sondern mit Nylonstrümpfen maskierte Köpfe. Aber die Arbeit fürs Theater strengt die Dramaturgin Emine Sevgi Östermas an. Die Wortkaskaden der französischen Schauspieler machen sie müde. Sie hat die türkische Sprache verlassen und Deutsch gelernt. Nun muss sie auch das Deutsche verlassen, um sich in der französischen Sprache zurechtzufinden.
Ich war noch nicht mal fähig, jetzt im Französisch Brot zu kaufen, weil ich kannte das Wort nicht, Baguette, wirklich nicht. Aber ich konnte schon Sätze von diesen Schauspielern, weil die so körperlich gespielt werden, habe ich auswendig gelernt, so wie C'est pour ça que je boite maintenant. Deswegen hinke ich. Oder je veux, je veux un enfant de soi. So hat meine französische Sprache angefangen, ne?
Emine Sevgi Östermas wurde Schriftstellerin. Doch hat sie dabei nie aufgehört, Schauspielerin zu sein. In ihrer Laudatio zur Verleihung des Büchnerpreises 2022 sagte die Literaturkritikerin Marie Schmidt, die Sprache Östermas müsse man eigentlich als Lebewesen begreifen. So konkret, so plastisch seien ihre Worte.
Mitte 70er Jahre war ich ja nur am Theater, also in Deutschland oder später in Paris auch. Alle Wörter gewannen Körper, natürlich, weil ich entweder selber körperlich gespielt oder aus den Körper der Sprachen meine Sprache entwickelt. Weiterentwickelt. Ne? Deswegen, ich würde sagen, die deutschen Wörter oder französische Wörter haben Körper für mich.
Und wie ist der Körper der türkischen Sprache für dich heute? Ist es die Sprache Erdogans oder ist es die Sprache von Yaşar Kemal?
Yaşar Kemal kannte ich sehr gut. Er sagte mir immer, du bist das mutigste Mädchen, die diese steile Gasse hochläuft.
In Paris besucht sie wieder einen jener transitorischen Orte, die das Diesseits mit dem Jenseits verknüpfen. Den berühmten Friedhof Père Lachaise. Am Grab von Edith Piaf wirkt es, als wollte das literarische Ich der Autorin bei einer großen Schwester Trost suchen.
Bonjour, Edith Piaf. Ich lerne deine Sprache. Ich liebe dich. Ich kann auf Französisch sagen, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Edith, ich komme morgen wieder.
Doch ich gehe und es tut mir nicht weh.
Voilà, ça c'est le... J'ai fait des fautes, non?
Non, pas nicht, oui.
Du hast mit Edith Piaf dann Französisch gelernt.
Klar, kann man mit Liedern sehr schön Sprachen lernen. Weil ist Körper drin in den Wörtern. Und das kapiert dein Körper dann schneller?
Nein, dreimal nein, nein, alles musste so sein.
Zwischen dem armenischen Friedhof in Istanbul, dem städtischen Friedhof von Berlin und dem Pariser Père Lachaise webt Östermas ein unterirdisches Netz. Allgemein zeichnet sie ihr Leben als Bewegung durch Transiträume und Durchgangsstationen. Der Literaturwissenschaftler Ottmar Ette hat sie darum eine Pionierin einer Literatur ohne festen Wohnsitz genannt. einer Literatur, die zwischen dem türkischen und dem deutschen, wie auch zwischen dem deutschen und dem französischen Sprachraum flaniert.
Und es tut mir nicht weh.
Großmutter sagte, ich solle die Toten nicht vergessen, sonst werden ihre Seelen Schmerzen bekommen. In der Nacht betete ich und zählte die Namen der Toten auf und schenkte ihren Seelen die Gebete. Ich schaute jeden Tag in die Zeitung und sammelte die Namen der Toten, der Armen, Verrückten, Einsamen. Meine Totenliste wurde länger und länger. Erst hatte ich nur türkische Tote, dann kamen andere dazu. Hätte ich damals von Georg Büchner gewusst und gewusst, dass er so jung gestorben ist, hätte ich Großmutter auch von ihm erzählt. Großmutter, es war einmal ein Junge, er war sehr klug. Er hatte die Gabe, in die Seele der Menschen hineinzuschauen.
Als Emine Sevgi Özdamar für ihr Lebenswerk den Büchnerpreis erhielt, zeigte sie in ihrer Dankesrede, dass ihr Georg Büchner und Heinrich von Kleist nicht weniger am Herzen liegen als Nazım Hikmet oder Yaşar Kemal.
Man ist ja dankbar für jede Berührung, egal woher das kommt. Kommt das aus Amerika, aus Mongolei, aus Frankreich, aus Griechenland? Verstehst du?
Wir bestehen ja aus so vielen Menschen,
ja, natürlich. Künstlern. Ja, natürlich. Ja, klar, ist, klar.
Im Presseecho hieß es einhellig, der Preis käme zur rechten Zeit. Gerade anlässlich des Erscheinens ihres Opus Magnum, ein von Schatten begrenzter Raum. Özdamars literarisches Werk sei nicht nur bahnbrechend für eine neue deutsche Literatur, sondern zugleich wegweisend für eine neue transnationale Weltliteratur.
Sehnsucht steigt ein, steigt aus, Sehnsucht steigt um, Sehnsucht läuft auf Metrotreppen hoch, Sehnsucht sitzt in den Cafés, Sehnsucht trinkt, Sehnsucht ruft. Wo schläft die Sehnsucht?
Für Özdamar ist Paris die Welthauptstadt des Chansons, des Kinos, der Literatur, des Theaters. Aber auch des Exils und der Exilanten. So weit von der Türkei entfernt, läuft die Erzählerin ihnen am Ende doch wieder in die Arme. Den Armeniern, die den Völkermord überlebten. Den Griechen, die 1955 vor den Pogromen in Istanbul geflüchtet sind.
Natürlich hat man darüber gesprochen. Also erstmal hat man Synagoge, Orthodoxkirchen und so weiter versucht zu kaputt machen. Oder die Friedhöfe hat man auch geschändet. Stoffe und alles, was Inhalt des Lebens schon auf der Straße, was man noch nicht geklaut hat oder was weiß ich. Und Frauen wurden vergewaltigt, natürlich. Das wurde natürlich nicht offen erzählt, aber das kriegt man ja raus.
Özdamars Erzählerin wohnt in einem von Schatten begrenzten Raum.
Nach ein paar Wochen fing ich an, sehr schlecht zu schlafen. Immer wieder fielen mir Haare aus. Wo wohnen Sie, Madame? Ich wohne in den Schatten. Als ich am Morgen aufstand, war der große Raum voll mit Scham. Die Schamstücke flogen überall in der Luft. Ich entfernte die Schamstücke aus meinen Haaren, aber sie flogen in der Luft und setzten sich wieder auf mein Haar.
Weltliteratur webt auch an einem Weltgedächtnis. Wie die 68er sich für die Nazi-Verbrechen ihrer Eltern schämten, so schämt sie sich nun als Türkin für den Völkermord an den Armeniern.
Dieses Land ist krank vor Nationalismus. Töten ist in diesem Land erlaubt, weil das große Töten ab 1915 nie zur Rede gestellt wurde. Während die Getöteten unter der Erde verfaulten, verfaulten über der Erde die Tötenden und Schweigenden. Diese kranken Türken sahen den Staat schon immer als Vater. Vater darf alles. Streicheln, töten, schlagen. Vaterstaat ist heilig. Man darf über ihn nicht diskutieren. Es gibt keine Bürger, es gibt Untertanen. Heiner Müller hat "Ich scheiße auf den Staat" gesagt. Und Sartre hat gesagt, die Herzen der Menschen sind schwarz und voller Scheiße. Ich spucke auf euch. Ich scheiße auf euren Faschismus.
Die Wahrheit ist sehr, sehr tief, aber auch sehr kräftig. Die Wahrheit kommt immer irgendwann raus. Auch wenn du das 20 Jahre versteckst, dann...
Oder 100 Jahre.
Ja, 100 Jahre. Da kommt raus. Das geht nicht.
Du meinst,
ja,
mit dieser Lebenslüge, mit der die Türkei lebt,
ja, dass natürlich,
sie sozusagen, sie
klar,
kommt raus, die ganze
kommt
Zeit.
Raus. Ja, aber das ist ja auch eine, wie ein Bumerang. Weißt du, du musst dich auseinandersetzen mit deiner Geschichte, sonst bist du dran selber.
Wenn die Lebenden migrieren, können sie ihre Toten nicht mitnehmen. So verleiht Emine Sevgi Östermar in ihrer Literatur den Toten ein zweites Leben. Am Ende von »Ein von Schatten begrenzter Raum« lässt Emine Sevgi Östermar nochmal all ihre Toten gemeinsam auf die Bühne treten. Nicht wie die Schauspieler und Schauspielerinnen im Schlussbild einer Samstagabendshow. Vielmehr wie bei der Auferstehung der Toten beim jüngsten Gericht.
Zwischen den Theatertoten wie Hamlet können auch andere Tote auf die Bühne kommen. Alle Vertriebenen auf dem langen Marsch zugrunde gerichteten Armenier. Alle getöteten Dersim-Kurden, Aleviten. Alle vom Militär aufgehängten Menschen, unter Folter getöteten. Aber auch die, die jetzt noch in den Gefängnissen auf die Galgenzeit warten. Die Toten können nur auf der Bühne sprechen. Im Leben hat man sie zum Schweigen gebracht. Wenn ich doch nur all diese Toten sehen könnte, sie ins Gedächtnis rufen könnte, dann würden sie leben. Dann kämen vielleicht auch Edith Piaf und die von den Nazis getöteten Franzosen dazu. Buñuel, Pier Paolo Pasolini, meine Großmutter mit ihren zwei armenischen Freundinnen aus Kappadokien. Alle Wahrheiten würden auf der Bühne einen Platz finden. Zwischen den Toten und den Lebenden würde die Grenze wie zwischen Himmel und Meer sein, die sich ineinander mischen.
Und so stellt die Schauspielerin und Schriftstellerin Emine Sevgi Östermar sich auch ihren eigenen Tod vor. Nicht als endgültig, sondern als liebevoll kritische Heimsuchung der Lebenden.
Weißt du, ich bin manchmal so neugierig, ich möchte noch ein bisschen leben, damit ich sehe zum Beispiel, was passiert mit der Regierung dort. Weißt du, das sagt der auch Buñuel. Der sagt, er würde gerne so jeden 100 Jahre aufstehen, aus dem Grab rausgehen, Zeitungen kaufen, lesen und in den Grab wieder zurückkommen. Ich verstehe ihn sehr gut, weil man ist so neugierig, wie das sich entwickelt alles. Ne? Ja.
Erzähl die Toten. Die Erinnerungsarbeit der Schauspielerin und Schriftstellerin Emine Sevgi Östermar. Ein Feature von Manuel Gogos. Es sprachen Demet Fay und Michael Kamp. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Anna Wolf. Regieassistenz Alina Rohrer. Regie Jörg Schlüter. Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.